Hey, oh, welcome to Insert, Nerd, Wiedenscape, Fangelt, Probond. Falsch geraten, das war kein betrunkenes Gelalle, sondern eine Begrüßung auf Dänisch. Zumindest hoffen wir, dass wir damit niemanden beleidigt haben. Feucht, fröhlich wird es heute aber trotzdem, und zwar sprechen wir über Druck, beziehungsweise Another Round, beziehungsweise Der Rausch, dem neuen Film von Thomas Vinterberg. Fühlt euch eingeladen, um gemeinsam mit uns tief ins Glas zu schauen. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
Prost. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht.
Schulz!
So sieht's aus. Hast du dir ein paar davon aufgeschrieben?
Nee, das mache ich einfach locker aus der Hüfte heute.
Das machst du locker aus der Hüfte. Gut, ich habe mir aber was aufgeschrieben.
Schieß los.
Fremder, mir gegenüber. Ich wollte gerade sagen, der Chip zu meinem Chap, aber das ist ja nicht gut. Du müsst ja der Chap sein, weil Chap ist ja der Dödel. Also bist du der Chap zu meinem Chip?
Ja, okay, schon ja, mal gut losgestolpert. Ja. Mach mal weiter, vielleicht kriegst du es noch.
Der Ben zu meinem Jerry?
Ja.
Ja? Hallo Ronny.
Ach so, okay, wieder nur zwei, schade. Ich dachte, du holst vielleicht noch so einen dritten raus.
Nee, heute tatsächlich nicht.
Der Butt zu meinem Wiser.
Oh je, ja, so ein, ja.
Weißt du?
Spielst du da etwa auf den Alkohol an
der
heute?
Der Tonic zu meinem Gin, irgendwie sowas.
Ich verstehe nicht, worauf du hinaus willst.
Ja.
Die Review 51.
51 schon? Stimmt.
Ja. Another Round. Dänischer Film.
Das ist der internationale Titel.
Ja, na klar. Ich würde es auch beim internationalen Titel bleiben. Einfach halt halber.
Ich hab's ja schon erwähnt.
Auch wenn der Originaltitel kürzer ist, glaube ich, dass ich den trotzdem falscher aussprechen würde als Another Round.
Wahrscheinlich schon. Aber der Rausch ist doch relativ einfach.
Der Rausch ist einfach, aber da verweigere ich mich noch so ein bisschen.
Okay. Another Round. Ja. Bleiben wir dabei.
Darunter hat er Oscars gewonnen, von daher. Oder Preise, lass mich Preise sagen.
Da hast du ja schon einen Aspekt jetzt angerissen. Das ist ja krass.
Genau.
Aber bevor wir loslegen, Alex, wir sind ja, wie der Name schon sagt, Kollegen der Wissenschaft. Deshalb würde ich mal sagen, wagen wir doch mal das Selbstexperiment heute auch wieder in der Sendung. Warte.
Yes, do it. Oh ja.
Hat man es ein wenig gehört, ja?
Ja. Hörte sich auch tatsächlich noch ein bisschen besser an, als ich gedacht hätte.
Ja, nicht schlecht, ne?
Ja,
ich gieß mir jetzt
auf jeden Fall was in mir aus.
Ich gieße mir jetzt hier mal ein Getränk ein. Du hast auch was dabei. Du weißt aber, glaube ich, von deinem Tonic und von deinem Gin ab. Nee, von deinem.
Ja, tatsächlich, nein. Ich habe mir jetzt hier in bester, wir sind ja auch noch quasi im Fußballfieber zum Zeitpunkt der Aufzeichnung. Und ich muss irgendwie von dem Kölsch runterkommen. Was? Der trinkt Kölsch? Ja, der trinkt Kölsch, weil das kalt schnell weggesüffelt ist. Und ich bin angekommen hier.
Das habe ich aber auch noch nicht gehört. Ich trinke Kölsch, weil das kalt schnell weggesüffelt ist.
Du, ich bin bei Bier kein Connoisseur. Wenn das kalt ist, dann kann ich da relativ viel gut wegtrinken tatsächlich. Und das Kölsch, das geht gut weg. So ein sommerliches Kaltgetränk.
Ich musste vorhin auch überlegen, was hole ich denn für eine edle Flasche aus meinem Craftbeer-Keller. Letzten Endes ist es absolute Standardpilz geworden, weil ich dachte mir, ach komm, für den Abend heute, da reicht auch
Hauptsache es knallt.
Mal mit den Zuhörenden connecten, einfach mal wieder ein bisschen bodenständiger werden. Aber wir weichen vom Thema ab. Ein weniglich.
Ich wiederhole nochmal. Prost.
Prost.
Weiß nicht, was die Dänen sagen. Skull?
Skull.
Nee, das ist was anderes.
Skull.
Skull. Gar nicht mehr so kalt.
Das heißt, es hält vielleicht die ganze Sendung.
Fürchte auch.
Also.
Nee, so, jetzt nochmal.
Jetzt aber komm, jetzt hier. Another Round.
Jetzt aber komm.
War ein bisschen schwierig, den zu kriegen, darüber zu sprechen, weil, um es kurz abzufrühstücken, startete letztes Jahr schon auf den Festivals, macht da eine Riesenrunde natürlich.
Genau, also alt, 2020.
Und in Dänemark lief der ja schon ab Ende September im Kino. Ende September letzten Jahres im Kino. Im Nachbarland.
Ja, im Nachbarland. Also jetzt kann man überlegen, was war letzten September? Waren da Kinos offen oder nicht?
Bei uns schon mal nicht. Also wie gesagt, war ja gerade so die zweite Lockdown-Phase. Aber ab 8. Januar kam das Ding in Dänemark schon auf Blu-ray raus und zwei Monate später schon den in den USA. Und wie du letztens schon gesagt hast, Deutschland, so als kleines gallisches Dorf, Juli, 22. Juli, endlich auch bei uns im Kino zu sehen.
Tja, so. Darauf konnten wir aber nicht warten.
Nee, wir wurden ja quasi schon von allen Herren Ländern jetzt quasi bedrängelt. Blu-ray hier, richtig. Ausverkauf da, Kauf zwei Drucks im Preis von einem oder wie auch immer.
Die liegen doch mittlerweile im Ikea. Oh,
jetzt bist du richtig durch den Wind. Skandinavien, das war doch dieses eine Land irgendwo im Süd-Norden von Europa.
Ja, also wie gesagt, der Rest der Welt gefühlt, du hast es schon richtig gesagt, hatte die Gelegenheit, den Streifen zu sehen. Wir haben uns deswegen halt die Möglichkeit organisiert, den auch schon mal zu sehen, in Vorbereitung auf dann den Kinostart, um euch jetzt hier sagen zu können, ob es Sinn macht, da quasi drauf hinzufiebern oder ob ihr den weglassen könnt. Und um euch vielleicht kurz abzuholen, worum es geht. Und bevor Ronny zu viel Bier weg hat und sich komplett wegleilt hier bei der Synopsis, sollten wir vielleicht die erstmal raushauen.
Lallen,
das ist der eine Teil, wo du lesen musst.
Lallen ist gerade so quasi hinten angestellt. Jetzt habe ich quasi mit so zwei riesen Schlücken quasi, muss jetzt gerade gegen die Kohlensäure ankämpfen, aber ich probiere es mal.
Ja, das ist ja politisch sehr korrekt formuliert, ekelhaft.
Synopsis hast du gesagt, ne? Dann schieße ich einfach mal los. Martin stand einst mitten im Leben. Privat zog er als Tänzer die Blicke auf sich. Beruflich ergab sich eine akademische Laufbahn und auch die große Liebe musste er nicht lange suchen. Viele Jahre später ist vom beruflichen, aber auch vom familiären Glück nur noch wenig zu spüren. Als Lehrer an einem Gymnasium schafft es Martin kaum noch, seine Schüler zu begeistern und zu Hause herrscht eintönige Tristesse. Es wirkt wie ein Wink des Schicksals, als ein guter Freund von einer These berichtet, wonach ein konstanter Alkoholwert von 0,5 Promille zu einer gesteigerten Leistungsfähigkeit verhelfen soll. Fortan bauen Martin und seine Freunde inkognito diverse alkoholische Getränke in ihren Alltag ein. Alles im Sinne der Wissenschaft. Doch der Grat zwischen Selbstoptimierung und Selbstzerstörung wird sich sehr schnell als sehr schmal erweisen. Erweisen. Da habe ich jetzt schon leicht den Turn bekommen, ne?
Hast du?
Das Pilz schmuckt mir gut, sagt oh er und nippte noch einmal.
Gut, jetzt wissen wir tatsächlich einigermaßen, worum es geht. Das ist auch, glaube ich, so ein bisschen das, was der Trailer auch wiedergibt.
Schon vor Ewigkeiten über den Trailer gesprochen.
Das stimmt. Und was wirklich auch so der Kicker des Films ist letzten Endes. Mhm. Ne? Und was wir auch schon gesagt haben ist, der läuft schon eine Weile. Das heißt, da hatten auch schon jede Menge Leute Gelegenheit, den zu sehen. Keine Deutschen, aber ey, jede Menge andere.
Der Rest der Welt.
Ja, und die sind ja auch alle am Kritisieren oder auch nicht und haben abgestimmt, ganz fleißig. Und ich hau das gerne mal vorneweg raus. Im IMDb nach 88.000 Bewertungen eine 7,8.
88.000.
Ja, 7,8. Ganz knapp vor der 8,0, die quasi so fast zum Ritter schlägt schon.
Kleine Anmerkung, das ist besser als Nomadland, Black Messiah, The Father, glaube ich auch. Also selbes oder höheres Bewertungsniveau auf IMDb, also diese ganzen Oscar-Highlights, die da noch liefen.
Das ist schon mal ein guter Hinweis. Zu den Auszeichnungen habe ich ja vorhin schon angeteasert, komme ich auch gleich nochmal. Nur um es abzuschließen, Rotten Tomatoes, wo wir ja gerne mal so ein Gefälle haben zwischen Kritikern und Zuschauern, die sind sich hier mega einig. 93% Kritiker, 90% User-Rating. Nach jede Menge Abstimmungen und eingesendeten Reviews, das ist schon mal eine Hausnummer. Mhm. Und das blieb halt nicht unberücksichtigt bei den ganzen Awards. Wie schon gesagt, war er für zwei Oscars tatsächlich nominiert, hat aber nur einen gewonnen. Das nehme ich jetzt erstmal vorweg, und zwar für den besten internationalen Film.
Ja, was war nochmal die zweite Nominierung?
Was letztes Jahr Parasite übrigens war. Dieses Jahr, also in 2021, war es ein dänischer Film. Die Nominierung hat Winterberg bekommen als beste Regie. Und auch das ist nicht ganz üblich gewesen, fand ich. Das war bei Parasite ja auch schon, finde ich, eine Ausnahme, dass ein nicht englischsprachiger Film, dass da Leute für beste Regie nominiert werden zumindest. Den hat er zwar nicht gewonnen, aber es war eine Nominierung.
Immerhin.
Also zumindest, ja, immerhin. Also wurde anerkannt sozusagen von der Academy.
Yes.
Genau, und wenn wir jetzt schon bei den harten Fakten sind, Wir reden ja gerne auch über das Budget. Ah, heute können wir es tatsächlich machen. Unfassbar teurer Film. 33,5 Millionen hat der Streifen gekostet. Sieht man das? Die Aliens, die Special Effects, die Explosionen, dieses Michael Bay-hafte.
Der Hollywood-Cast.
Hey, Mads Mikkelsen.
Ja, okay, Cast in,
der war teuer.
In Plural.
Aber warte, ich sehe gerade, das ist 33,5 Millionen Kronen.
Das sind?
Okay. Die Kronen sind, glaube ich, an der Stelle völlig überflüssig. Um es ein bisschen besser in Kontext zu setzen, der hat halt knapp 6 Millionen Dollar gekostet. Das heißt, damit ist er ganz klar in dem Indie-Segment
auf
angesiedelt.
Jeden Fall, ja.
Zumindest im internationalen Vergleich. Ich glaube, für dänische Spielfilme ist das schon ein beachtliches Budget. Ich erinnere mich an... Gott, wie hieß er denn? Der erste Jussi Adler-Olsen-Streifen, Erbarm, glaube ich. Auch dänische Produktion, den haben die für 1 Million Euro gemacht. Und wenn du dir das anguckst, was sie da audiovisuell hingezaubert haben, das war schon beachtlich.
Das haben wir doch den Skandinaviern bis hoch zu den Isländern schon oftmals bestätigt.
100%.
Ne? Dass sie plötzlich
mit kleinem Geld
aus dem Nichts kommen und dann sieht es da aus wie, also wirklich, wie sag mal, Hollywood, ne? Aber mit so einem düsteren, bodenständigen Touch.
Ja, das kriegen die hin, ne?
Das ist schon beachtlich, wie die das machen.
Ja, den Look auf jeden Fall.
Ja.
So, das heißt, 6 Millionen ist tatsächlich eher schon am aufwendigeren Ende.
Mhm. Musst du ja auch erstmal schaffen, oder? Also gerade als Thomas Winterberg auch so.
Ja.
Weil seine Vita kommt ja schon auch ein bisschen jetzt so die letzten Jahre so mit so einem dicken Hollywood-Vibe. Und damit versuche ich vielleicht schon mal so ein bisschen ein Bein so
unbedingt
in die Tür zu kriegen.
Let's go.
Für die Regie, nämlich Film von Thomas Winterberg. Wir haben es ja schon angerissen. Und ich muss als Disclaimer schon mal voranschieben, ich habe ultra wenig von ihm gesehen. Große Instanz eigentlich, was das dänische Kino angeht. Er hat ja auch mit Lars von Trier zum Beispiel damals dieses Dogma 95 Manifest da irgendwie
Na,
verfasst.
Gott sei Dank.
Ja. Aber sonst kenne ich wirklich kaum was von ihm. Ich weiß nicht, guck doch mal da rein bei ihm. Was hast du denn gesehen?
Also erstmal groß geworden ist er, wenn du mal guckst, über Fernsehfilme und Musikvideos. Tatsächlich auch bekanntere Sachen, Blur oder Metallica. Das sagt einem ja durchaus was. Die letzten Streifen von ihm habe ich nicht gesehen. Kursk oder die Kommune. Kursk sogar mit internationaler Beteiligung.
Schönerz war da, glaube ich, auch dabei. Der spielt öfters mal in seinen letzten Filmen mit.
Ja, auch das. Gesehen von ihm habe ich tatsächlich von 2012 nur Die Jagd.
Mit dem Mats.
Und da ist er wieder. Da ist vor allem nicht nur der Mats auch wieder mit dabei.
Hm.
Da hast du auch eine Schnittmenge mit der Schnittmenge zum Thema Editing bei Schnitt und Montage.
Halt, stopp.
Ja, Entschuldigung. Möchtest du den Namen aussprechen? Janusz
Billeskoj-Jansen?
Ja, sehr schön. Viel besser, als ich das gekonnt hätte.
Du
der
musst,
war
du musst
schon
mehr
bei,
von deinem Getränk trinken, dann rollt es einfach easy locker bei den skandinavischen Namen.
Der war bei der Jagd mit dabei. Genauso wie der Darsteller Thomas Bo Larsen und Lars Rante. Das heißt, von diesen 4 Midlife-Crisis-Männern, die du erwähnt hast, die das Experiment hier im Streifen machen, haben 3 bei Die Jagd mitgespielt. Das heißt, man kennt sich.
Ja.
Und wenn das 2012 war, dann müsst ihr ja überlegen, 8 Jahre dazwischen. Das heißt, man kennt sich schon eine Weile auch.
Ich möchte auch das Dänemark nicht unterbuttern, aber ich glaube, der Film- und Schauspielermarkt ist sowieso ein bisschen kleiner und kompakter.
Der ist kleiner und wenn du da, glaube ich, Leute gefunden hast, mit denen du gut hinkommst, und das ist wahrscheinlich auch hier auch das Who is Who der kreativen Elite, sage ich mal.
Mhm.
Und den habe ich gesehen. Und ich kann nur eins sagen, ist ein ganz hervorragender Film, den ich nie wieder in meinem Leben anschalten werde. Aber es ist ein hervorragender Film.
Der ist mir schon so oft vor die Füße gefallen und dann halt, weiß ich nicht, hat er sich tatsächlich schon manifestiert auf meiner Watchlist als Monolith,
selbst,
der irgendwann mal
weggeguckt
werden muss.
Kinderlos ist es schwer zu ertragen, der Film.
Dann will ich nichts weiter vorher hören.
Ja, und
ich habe
Mads Mikkelsen
jetzt Date Movie.
Genau, Mads Mikkelsen halt mega da in dem Film. Also gibt ihm auch die Bandbreite, aber soll ja nicht um die Jagd gehen.
Richtig.
Aber tatsächlich erschöpft sich da mein Winterbergwissen auch.
Dito.
Aber das war genug,
um vergleichen zu können.
Lobhudelei eigentlich, damit ich gesagt habe, der hat wieder was gemacht mit Mads Mikkelsen. hört. Und der Trailer hatte mich dann auch angefixt. Jetzt sind wir hier und machen eine Review über Another Round.
Dann lass uns doch mal starten, würde ich sagen. Ich habe mir den einen oder anderen Stichpunkt hier quasi niedergeschrieben.
Mm.
Und würde direkt mal bei Thomas Winterberg bleiben, auch wenn ich, wie gesagt, leider nicht viel von ihm bis jetzt gesehen habe, was, glaube ich, auffällt, was ja auch durch die Oscars mitkam, was man immer wieder so in den Reviews auch schon rausgehört hat. Ein großer Punkt, den man, glaube ich, erwähnen muss bei Another Round, ist einfach die Regie. Bei mir speziell oder für mich hinsichtlich Genre und Kategorisierung. Weil er hat, er beweist hier ein echt feines Händchen, was das Wandern so auf diesen typischen Genrepfaden angeht. Also es ist kein tiefschwarzes Drama.
Ich wollte gerade sagen, was zwischen welchen Genre springt oder schwankt er denn so fließend?
Zum einen das, tiefschwarzes Drama, hätte ich gesagt, oder es ist keine plumpe Komödie.
Aber dazwischen, ne?
Genau, dazwischen. Das schafft er wirklich mit einer Leichtigkeit, diesen schmalen Grat zum Beispiel, echt sauber und galant abzuwandern.
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch eine Kunst für sich. Ich glaube, das hatten wir damals aus dem Trailer auch schon ein bisschen rausgelesen, dass wir dachten, okay, schweres Thema, aber auch zum Schluss vom Trailer mit dieser Szene im Supermarkt, wo beide schon mal...
Das war Fremdschämen ein bisschen angesagt,
ja,
ne?
Ja, wo wir schon mal großes Kino vorhergesagt haben. Das macht er wirklich sehr gut. Und im Vergleich bin ich zum Beispiel gespannt, apropos plumpe Komödie, steht ja schon im Raum, auch mit den Oscars, dass ein US-Remake kommt. Leonardo DiCaprio tauchte da als Name auf, kreativ leitend oder Schauspieler, weil da glaube ich nicht, dass das so gelingt, wenn das nochmal in Hollywood wiederverwertet werden würde.
Ich glaube, ja, ich weiß nicht, ob du das nochmal, das ist, glaube ich, eine gewisse Magie, die da entstanden ist, tatsächlich, und ich weiß nicht, ob die nochmal so eingefangen bekommst. Und da will ich gar nicht DiCaprios schauspielerische Leistung in Frage stellen. Aber ja, ich weiß nicht, ob wir über das Remake nochmal sprechen wollen. Aus meiner Sicht ist es überflüssig.
Wir wissen ja auch noch
aber
nichts.
Die Amerikaner mögen es halt lieber, wenn die Leute da Englisch sprechen.
Die sollen erstmal das Remake von Toni Erdmann machen. Daran können wir vielleicht mal so ein bisschen abmessen, wie das so läuft.
Genau. Also, ja. Ich sehe es aber ähnlich. Winterberg hier Regie, aber es hilft natürlich auch. Wichtige Info an der Stelle noch, dass der ja auch das Drehbuch erstmal prinzipiell geschrieben hat, ne? Hat auch ganz viel aus seinem persönlichen Leben einfließen lassen. Er hatte jetzt noch ein bisschen Hilfe vom Tobias Lindholm.
Der hat ja auch ein Stein im Brett bei dir.
Ja, der hat mich also final aufhorchen lassen. Der hat hier quasi, also ich kenne den von Mindhunter. Mega, hat eine Folge geschrieben, hat jetzt zuletzt die Investigation gemacht für HBO, auch großartig. Hat das Screenplay für Die Jagd gemacht, das heißt, die kennen sich auch schon seit 10 Jahren Buddy-Buddy gefühlt irgendwie. Und der hat hier geholfen mitzuschreiben. Aber unterm Strich, wenn du von der Regie redest und diese Leichtigkeit, ich glaube, es ist durchaus hilfreich, wenn du das Skript mitgeschrieben hast, und ich bescheinige diesem Skript und der Regie halt das. Da sind so kleine Momente dabei, sehr echte Momente. Und trotzdem wirkt es unterhaltsam, nicht langweilig. Und das, also ein Skript zu schreiben, dass das hinkriegt, so triviale Szenen unterhaltsam zu gestalten oder nicht nur unterhaltsam, sondern vielleicht auch mit einer Message zu versehen, das ist halt echt nicht so einfach, finde ich.
Ja.
Also da ist man schnell gelangweilt, oder ich zumindest, weil ich schaue ja Filme, um zu entfliehen, in aller Regel.
Mhm.
Und ich hatte es, glaube ich, schon mal gesagt in den Top 10. Ich kann mich nicht erinnern, wann es so unterhaltsam war, 4 Midlife-Crisis-Männern irgendwie zuzugucken, wie sie sich irgendwie betrinken und du einfach in einem Zimmer, ohne dass du Location-Wechsel hast, ohne alles, ja. Und dass das ein Skript hinbekommt oder inszenatorisch durch einen Regisseur, der eine Vision hat, Chapeau, das musst du halt erstmal machen.
Das ist ja auch so generell auch so eine Eigenheit von dem Drehbuch und der zugrunde liegenden Geschichte, dass du prinzipiell das Thema hast oder dass ich es prinzipiell um Alkoholkonsum und dessen Nachteile dreht.
Ja.
Wobei man auch sagen muss, und da hatte ich vielleicht auch so ein, zwei Problemchen schon, im Film kriege ich das überhaupt mit, dass es Nachteile hat, der Alkoholkonsum, weil im Film wird mir eigentlich nur gezeigt, naja, das, was du eigentlich mit hast durch sowas, ist eigentlich meistens nur der Kater. Denn zum Beispiel, was hier angerissen wird, was große Themenblöcke innerhalb des Films sind, jetzt greife ich fast schon ein bisschen vor, sind zum Beispiel so Eheprobleme, ne? Oder sowas. Ja. Das führt ja das Selbstexperiment gar nicht herbei, sondern das wird ja nur durch den Alkoholkonsum an sich offengelegt, Probleme, die eh schon da sind.
Na, in dem Fall ist dann der Alkohol der Katalysator, der die Probleme, glaube ich, wirklich beschleunigt oder final dann zum Vorschein bringt, die eigentlich eh die ganze Zeit da waren.
Genau. Auf der anderen Seite, um vielleicht das von dir gerade nochmal weiter zu vertiefen, ist es ein Film, was ich so noch nicht gesehen habe, der gleichzeitig auch aber auch zeigt und wirklich herausarbeitet oder für dich so ein bisschen mit der Entscheidung selbst dastehen lässt, eigentlich könnte es genau. oder hat es auch Vorteile, der Alkoholkonsum. Und das ist so ein kleines Alleinstellungsmerkmal, finde ich schon. Denn vielleicht hilft es ja doch, so in ganz geringen Dosen, ein bisschen aus dir rauszukommen, ja, vielleicht ein bisschen Sympathien zu gewinnen oder wirklich
tatsächlich. Da bist
tatsächlich
du aber schon bei, ja, da bist du genau bei des Pudels Kern aus meiner Sicht. Das ist ja genau das, was der Film, glaube ich, aufgreift, was ja die Krux ist so ein bisschen, ne?
Ja.
Und er gibt ja auch nicht die finale Antwort darauf, aber er zeigt dir halt auch, ich will jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, dass wenn du, keine Ahnung, eine Gruppe aus 4 Leuten hast und die regelmäßig Alkohol konsumieren, im Zweifel 2 oder 3 oder eine gewisse Prozentzahl können einfach aufhören. Wie du gesagt hast, die wachen dann auf mit dem Kater und sagen, boah, blöd, rühre ich jetzt mal ein paar Wochen nicht an und wenn ich mal wieder Bock habe, mit meinen Jungs trinken zu gehen, dann mache ich das. Und bei manchen Leuten klappt das halt eben nicht. Die werden dann perspektivisch zum Beispiel zu einem Alkoholiker.
Ja, genau.
Und das ist ein reales Problem und das wird hier porträtiert, auch auf sehr eindringliche, dramatische Art und Weise. Aber wie gesagt, trotzdem schafft der Film halt eine gewisse Leichtigkeit beizubehalten. Aber das ist ja genau die Krux. Also er sagt halt, ich sag mal so ein bisschen, ja, hat Vorteile, aber so ein bisschen auf eigenes Risiko. Und das müsst ihr haben, weil das Zeug ist legal zu erwerben halt. Diese Entscheidung nimmt euch leider eben keiner ab.
Naja.
Und deswegen hat er da, finde ich, so fast schon diesen einen belehrenden Bezug, diese Message, mit diesem, beschäftigt euch mit dem Thema, seid euch der Konsequenzen bewusst, die eventuell, also ist das Risiko es wert, sage ich mal, das müsst ihr, muss jeder für sich selbst abwägen, ne?
Aber es hält dir der Film oder die Regie an sich nicht vor, ne? Es zeigt dir das wirklich nur. Vor wie
ist
Nachteile.
Wertungsfrei, der Film.
Teilweise wird ja der Konsum auch glorifiziert, mit der Anfangsszene so ein bisschen, vor allem auch für mich. Und da dachte ich so, okay, das war jetzt unerwartet, vor allem auch mit der Abschlussszene nochmal. Aber insgesamt, so muss man fast sagen, ist es fast schon, vielleicht das falsche Wort, aber ich würde fast sagen, eine wertfreie Dokumentation, weil es alles zeigt, ohne jetzt wirklich eben eine Wertung da irgendwie in den Raum zu stellen. Über den Umgang mit eben dieser, wie du gesagt hast, frei verfügbaren Droge. Und das vor allem mit dem Hauptfokus auch in Dänemark, weil die Dänen haben ja nochmal einen ganz speziellen Zugang oder eine ganz spezielle Verbindung zum Thema Alkohol.
Ganz genau. Ich meine, das ist generell ein skandinavisches Problem, auch in anderen skandinavischen Ländern, aber vor allem in Dänemark. Und wir haben es ja hier nochmal rausgesucht, hat die WHO, die World Health Organization, 2020 halt gesagt, dass der Konsum von Alkohol von 15-jährigen Dänen, ja, also schwer an der Pubertät, auf jeden Fall noch nicht volljährig.
Und nicht ganz ausgereift.
Doppelt so hoch ist im Vergleich zum europäischen Durchschnitt. Das heißt, die konsumieren doppelt so viel Alkohol wie halt die 15-Jährigen in den Nachbarländern.
Korrigiere mich, ob ich falsch liege. Dänemark ist das Bier 4-mal so teuer wie in Deutschland.
Und das ist eine Konsequenz, und das ist ja nicht nur in Dänemark so, sondern auch in Skandinavien, wenn ihr euch wundert, warum der Alkohol so teuer ist, das ist eigentlich letzten Endes eine Steuer der Regierung, um diesem Trend eigentlich so ein bisschen Einhalt zu gebieten, dass dieser Alkoholexzess irgendwie, also dass der so eskaliert ist über die Jahre, und die Hoffnung war, teurer machen verhindert, dass quasi so viele Leute schon jung anfangen, so viel Alkohol zu trinken.
Ich weiß gar nicht, ist das in Dänemark, bisschen off-topic, ist das in Dänemark genauso wie in Schweden, dass du Alkohol ja nicht mal im Supermarkt kaufen kannst? Du kriegst den ja eigentlich nur in diesen Liquor-Stores oder in diesen staatlich betriebenen Getränke-Alkohol.
Ich glaube ja, und oder du musst halt einfach danach fragen, ne? Genau, also du kriegst es nicht einfach so wie in Deutschland, glaube ich.
War noch ein Sixpack mitgenommen.
Genau.
Gibt's da nicht.
Ich glaube, das ist nicht so, aber auf der anderen Seite, ich habe mich ja tatsächlich hier vorbereitet, ein bisschen belesen und habe so ein paar Erfahrungsberichte von Leuten halt mal ergoogelt, die im Ausland da Trips gemacht haben, auch nach Dänemark, und die halt gesagt haben, das ist bei denen ganz normal. Sitzt am Lagerfeuer, hier, ich habe Alkohol dabei, gehen wir essen, na dann dübeln wir uns da zu dritt irgendwie 6 Flaschen Wein rein in den 3 Stunden, die wir hier irgendwie schön im Restaurant essen gegangen sind.
Wichtigste Teil, ne? Also am Lagerfeuer trinken, okay. Beim Essen Wein trinken, okay. Aber
die Menge macht dieses diese Selbstverständlichkeit mit großen Mengen Alkohol, und dass das irgendwie einfach dazugehört.
Ja.
Man kennt das so klischeehafterweise auch aus Frankreich mit dem Rotwein ein bisschen. Und so scheint das da in Skandinavien auch zu sein, wenn man so ein paar Erfahrungsberichte ergoogelt. Und das ist halt, glaube ich, durchaus eine relevante Information zu haben, um dem Film den nötigen Kontext zu geben, was er da eigentlich, du kannst ja nicht wirklich sagen, was er anprangert, weil du hast ja gerade selber gesagt, und ich bin da d'accord mit dir, der ist wertungsfrei. Aber woher die Motivation vielleicht kommt, dass gerade ein dänischer Film sich so einer Thematik annimmt.
Ja. Wie sagt man so schön, die Dosis macht das Gift. Ja, richtig zusammengefasst, oder was heißt richtig zusammengefasst, finde ich auch alles richtig und wichtig, was man vielleicht auch so mit den, so als Hintergrundinformation mitnehmen kann, auf jeden Fall. Ansonsten, was bei mir noch ein großer Punkt ist, ist die Inszenierung, also das Audiovisuelle an sich. Du hast, was auffällt, du hast keinen Soundtrack, also keinen klassischen Filmscore. Du
kein
hast
Score.
Kein Score. Du hast ausschließlich Handkamera, ausschließlich. Ich muss gleich noch ein bisschen was trinken. Ich glaube, meine Zunge wird ganz trocken. Und eine sehr reduzierte Lichtsetzung. Das hat mich auch direkt wieder so ein bisschen dran erinnert, eben an dieses Dogma 95-Prinzip, was Winterberg und von Trier sich da mal ausgedacht haben. Hat aber natürlich nicht mehr viel damit zu tun. Du hast natürlich trotzdem eine Lichtsetzung da. Sie haben es mit einer digitalen Kamera gedreht, mit der Arri Alexa. Und die beiden Sachen, alleine deswegen sieht es schon extrem sahnig aus, das Bild. Also bei Independent denkt man so, so ein bisschen grottig, ne? Und da mal ein bisschen überbelichtet, unterbelichtet, aber sieht echt richtig
gut aus. Wenn du heutzutage vom Filmlook redest, dann ist es nicht mehr der Filmlook, dann ist es wirklich eigentlich der Arri Alexa Look, den die meisten Leute jetzt aktuell mit dem Hollywood-Standard verbinden.
Ja, das ist schon.
Würde ich jetzt sagen.
Ist auf jeden Fall schon prägend, genau. Und was mich daran aber ein bisschen gestört hat, ist durch diese, also wirklich ausschließliche Handkameraarbeit, habe ich ein bisschen so die Variation vermisst. Vor allem im Visuellen. Ich hatte gelesen, dass, jetzt muss ich seinen Namen nochmal gucken, hier der Kamerakollege, der auch bei Victoria schon die Handkamera oder die Steadicam geschwungen hat, der Sturla Brand-Grönlin. Der hat gemeint, sie haben verschiedene Stilmittel probiert, aber ich erkenne die im Film nicht. Für mich sieht's durchweg hochwertig, aber sehr gleich aus.
Aber ist dir aufgefallen, dass in den Szenen, wo sie wirklich trinken, es sich inszenatorisch schon ein bisschen verändert?
Also und gefühlt? Kaum. Dass es ein bisschen
quirliger
wird, sowas habe ich vielleicht.
Es wird quirliger. Ja. Ich hatte das Gefühl, das Bild ist kontrastreicher, was vielleicht auch so ein bisschen unbewusst mit damit zusammenhängt, dass an den Tagen vielleicht auch ein bisschen anderes Wetter ist. Mhm. Du hast mehr Sonnenschein, es wirkt alles einfach ein bisschen lebendiger.
Okay.
Und das würde ich schon, also gerade, also wenn du nochmal gezielt danach guckst, hatte ich schon das Gefühl, dass sie versucht haben, rauszuarbeiten, dass alles einfach ein bisschen besser flutscht, besser poppt, mehr Kontrast, weißt du, so dieses, du weißt nicht genau warum, aber du hast schon das Gefühl, ja, jetzt ist hier gerade so ein bisschen Musik drin, wenn sie irgendwie alkoholisiert sind.
Ich mag das ja, wenn es so subtil ist, aber da war es mir zu...
War der quasi zu subtil?
Zu subtil, ja.
Okay.
Da hätte ich mir das, glaube ich, noch ein bisschen mehr gewünscht, dass man, wie du gesagt hast, vielleicht ein bisschen, vielleicht auch dann noch weniger Schärfentiefe, dass man einfach sieht, es wird einfach weicher, es wird vielleicht auch mal ein bisschen Autofokus, es wird bunter, es wird quirliger.
Aber es ging ja wirklich nicht darum, dass du halt betrunken durchs Leben gehst, sondern dass du ganz angenockt bist, ne?
Genau, was ja nicht immer dann klappt, genau. Aber das hat mir persönlich ein bisschen gefehlt bei dem Inszenatorischen.
Verstehe.
Hast du noch einen Punkt?
Na klar habe ich einen Punkt.
Oh, ich habe jede Menge Punkte.
Das Cast, ich habe ja gerade gesagt, es macht unglaublich, dass es selten so viel Spaß gemacht hat, vier Leuten zuzugucken, vier erwachsenen Männern, wie sie sich irgendwie volllaufen lassen. Und na klar ist das in allererster Linie Regie und Drehbuch geschuldet, aber na klar brauchst du halt auch einen Cast, dass das halt rüberbringt. Und ich finde, hier sind die alle durch die Bank großartig gecastet und na klar kriegt der gute internationale Mads Mikkelsen halt die dreidimensionalste Figur. Aber trotzdem kommen auch die anderen nicht zu kurz. Ich habe das Gefühl, die hatten schon alle ihre Szenen, um ihnen den Background zu zeigen. Du bist gefühlt bei allen auch mal zu Hause. Du kriegst mit, sind die Single? Ist da jemand da, der auf die, mit denen die sich umgeben können oder so? Oder sind die auf sich allein gestellt? Ist ja ein relevantes Thema, wenn du mit Alkohol umgehst zum Beispiel. Ist da nur ein Partner dran? Hängen da Kinder dran? Sind da irgendwelche krassen Konsequenzen dran, wenn du irgendwie zum Beispiel halt über die Stränge schlägst, alkoholisiert? Aber Mads Mikkelsen natürlich ist halt die Figur, die wir halt begleiten eigentlich, mit dem es am intimsten wird eigentlich.
Ja.
Und entsprechend hat er auch die Szenen mit der größten Bandbreite.
Das stimmt.
Um halt vom Leder zu ziehen. Und wie auch bei Die Jagd und eigentlich bei allem seiner Filme, wenn er darf, Mads Mikkelsen ist überragend.
Ich habe hier als Stichpunkt stehen, sympathisches Männerquartett. In Klammern, ja. Man kennt sich. Also es merkst du, also tatsächlich merkst du es irgendwie. Das Verhältnis zwischen denen, das wirkt freundschaftlich, das wirkt irgendwie vertraut. Ich glaube, da ist auch ganz viel, natürlich auch die Arbeit der Arbeit der Regie geschuldet, dass du wirklich kleine Sets hast, dass du auch wirklich kleine Handlungsumgebungen nur hast und dass man dann wirklich auch, so freundschaftlich halt einfach auch aufspielen kann, genau.
Genau, und ich hatte auch gelesen tatsächlich, dass sie wirklich nach den Dreharbeiten abends dann auch in der Viererrunde mit dem Regisseur zusammengesessen haben, noch was getrunken haben.
Ich wollte gerade sagen, gesoffen haben.
Und gequatscht haben. Und ich glaube, dass tatsächlich, das ist so dieses Extra-Quäntchen, das ein Film von sehr, sehr gut vielleicht noch eins weiterbringt, wenn du merkst, dass es Harmonie gab und also, dass man einfach eine Verbindung hatte am Set.
Ich habe dahingehend noch zwei Punkte gelesen. Das erste ist, dass wo das Männerquartett tatsächlich zu Beginn Alkohol getrunken hat bei der Schauspielerei, dass Thomas Winterberg dann aber untersagt hat am Set.
Genau, das war auch meine Info, dass sie dann wirklich gesagt haben, nein, gibt's nicht. Wir bleiben alkoholfrei am Set.
Genau. Ja. Und das zweite ist, das kam, glaube ich, von Mads Mikkelsen, wo sie gesagt haben, und das hatte ja einen viel tiefer greifenden Grund noch, dass ja eigentlich die Tochter von Thomas Winterberg ja mitspielen sollte. Und kurz nach Drehbeginn war ja 19 Jahre alt, gerade erst, dann bei einem tragischen Autounfall ums Leben kam. Und das ist natürlich, wenn du die Hintergründe der Filmproduktion kennst, natürlich auch erstmal so ein Dämpfer, dass du sagst, du startest so ein Filmprojekt, bist traumatisiert und sagst dann trotzdem vielleicht auch so ein bisschen Ablenkung, Bewältigung, drehst du diesen Film dann weiter. Und was ich in dem Zusammenhang gelesen hatte, war, dass Mads Mikkelsen gesagt hatte, wir fangen jetzt nicht an, ich sag jetzt mal, nicht mit Starallüren, aber wir bringen uns jetzt nicht so sehr in das Drehbuch oder sowas ein, sondern wir machen das, was er denkt, wie es richtig ist und spielen das so nach seinen Vorstellungen runter und weil das wird das sein, was ihm jetzt wahrscheinlich auch da einfach hilft in seiner Vorstellung und Heilung vielleicht auch ein wenig.
Also man muss es ja nochmal wirklich herausstellen, ne? Das ist ja unglaublich tragische Geschichte. Also dieser Autounfall passierte ja, ich glaube, 4 Tage
irgendwie sowas, kurz nach Beginn
der Dreharbeiten. Ja. Das heißt, kurz nach Drehstart bekommst du halt die schrecklichste Nachricht, die man sich eigentlich vorstellen kann. Und wir wissen zum Beispiel, Zack Snyder hat halt gesagt, das war's für mich, ich brauche jetzt Zeit für mich, das ist vorbei jetzt. Ne? Entweder wir lassen es jetzt und machen irgendwann weiter. Oder jemand anderes übernimmt.
Und hatte dadurch Justice League abgebrochen, genau.
Genau, hatte Justice League damals abgebrochen und er hat halt tatsächlich weitergemacht und gesagt, ich widme das meiner Tochter. Die hätte gewollt, dass ich das mache. Die war ein Teil davon und die bleibt ein Teil davon. Und das hat er ja auch explizit nochmal erwähnt, als er den Oscar gewonnen hat, als bester internationaler Film.
Hat er die Auszeichnung auch gewidmet letzten Endes?
Richtig, genau. War sehr emotionale Dankesrede, muss ich sagen. Mhm. Also harter Tobak da an der Stelle. Ja. Und Hut ab. Also da muss man, glaube ich, da muss man gefestigt im Leben stehen.
Na, ich kann mir aber auch vorstellen, ich habe das zumindest schon mal so halb, nicht selbst erlebt, aber mitbekommen bei jemandem. Ich glaube, es hilft dir tatsächlich wirklich, im Leben tatsächlich dann weiterzumachen. Mit den Sachen und Projekten.
Du meinst, das erdet dich, das ankert dich und hält dich.
Damit du wahrscheinlich nicht so versumpfst, weißt du?
Im Weitermachen.
In so einer Art Trauer und dann quasi in so eine Spirale gerätst und so Antriebslosigkeit erfährst. Ich glaube, das kann dir tatsächlich weiterhelfen.
Gut möglich.
Stichwort Dramatik, um das hier kurz noch dran zu hängen. Ich hatte aber so ein bisschen für mich das Gefühl, dass wenn der Film eher eben diese dramatischen Töne auch anschlägt, dass ich dann so bei ein, zwei Sachen den Hang zum Overacting so ein bisschen hatte. Dass ich dachte, jetzt wird's dramatisch und ich sehe es auch, dass es jetzt dramatisch werden soll bei dem Schauspiel. Nicht immer, aber ich hatte so die Vibes, dass es so einen leichten Hang hatte, in die Richtung zu gehen.
Das ist der Alkohol, Ronny.
Möglich. Trotzdem möchte ich das ja anmerken. Oder meinst du im Film? Also, aber
nee, ich meine, die Dramatik entsteht ja meistens, wenn die Protagonisten in irgendeiner Form alkoholisiert sind, mal mehr oder mal weniger.
Ja.
Und ich weiß genau, was du meinst. Du hast es ja selber gesagt, es gab kein Alkohol am Set. Mhm. Das heißt, die mussten das Alkoholisierte ja spielen, ne?
Ja, das stelle ich mir auch immer schwer vor.
Ich stelle mir das sehr schwer vor und die Frage ist halt tatsächlich, wie bist du denn dann wirklich drauf, mit wie viel Pegel? Und das ist ja auch hier übrigens, fand ich auch ganz interessant, taucht ja in dem Film auch auf, wenn man zum Beispiel nüchtern misst, deinen Promillewert. Was weiß ich, wenn wir jetzt beide, ne, ich habe ein Bier getrunken, du hast ein Bier getrunken und es kann sein, dass unsere Promillewerte irgendwie gleich sind oder total voneinander abweichen und wir aber zum Beispiel bei gleichem Promille unterschiedlich der Körper unterschiedlich reagiert, ne? Das kann sein, dass du ganz normal funktionierst bei 1,0 und ich liege halt in der Ecke und brauche halt, bin halt im Alkoholkoma.
Wie bei unserer
Und
letzten Geburtstagsfeier.
was? Ja. Das ist ja, und das, wie gesagt, und das dann unterzubringen in, du musst es halt spielen,
Ja.
stelle ich mir tatsächlich schwierig vor. Und dann kommt halt, wie du gesagt hast, der Regisseur, der halt sagt, es ist zu wenig oder das ist vielleicht zu viel. Vielleicht nimmst du dann eher zu viel als zu wenig, wenn du sagst, du bist voll durch.
Ja.
Zieh mal richtig vom Leder. Weiß ich nicht.
Und egal, wann sie
Schwierig
es aber
dann.
spielen mussten, es gibt zwei Highlights speziell für mich, wo sie auch so ein bisschen die Stärke des Films herauskristallisiert hat. Bei den dramatischen Szenen gibt es eine super tolle Leistung, relativ sogar am Anfang vom Film, wo Mads Mikkelsen so aus sich herausbricht, bei diesen, wo sie zu vier zusammensitzen,
Ja, mit
eigentlich einen
seiner Familie. Ach
Geburtstag,
so,
wo er mit den Männern
ja.
zusammensitzt,
Ja.
Geburtstagsfeier, und du merkst, der Charakter wird so ein bisschen unterschwellig so vorgestellt, er ist so ein bisschen bedrückt, er hat so ein bisschen seine Problemchen und irgendwann bricht so langsam
Na, und
von
alle
ihm,
wissen es vor allem auch,
von, naja,
ne?
nicht
So ein
so,
bisschen eigentlich.
ja, so ein bisschen, aber nicht so hundertprozentig, und Mads Mikkelsen spielt es wirklich so gut, und hast auch so das Gefühl, da kann ich mich voll drauf, voll reinversetzen,
Reinversetzen, ja.
wie sie jetzt
Nachvollziehbar, ja.
reagieren, wie sie ihn versuchen abzulenken, wo sie dann einfach sagen, komm, wir machen jetzt die Nacht einfach einen drauf. Das fand ich richtig stark und sehr gut, finde ich aber auch, denn im Gegensatz dazu, ist für mich die größte Stärke, dass der Film und das Schauspiel vor allem glänzen kann, wenn man dann doch wieder den Hang zur Komödie hat.
Ja.
Das lässt so ein bisschen das Tempo frei laufen, man geht so wirklich mit, ne, ist auch so ein bisschen berauscht von diesen dramatischen, von diesen komödiantischen, leicht mehr satirischen Szenen, möchte ich jetzt fast sagen. Bevor dann wieder diese Dramatik kommt, die Handbremse anzieht und den Ton direkt wieder verschärft. Und dieses Auf und Ab, das finde ich eigentlich sehr gut gelöst.
Und genau das ist ja, um es jetzt wieder tief philosophisch zu machen, was die Mehrheit mit dem Alkohol durchaus erlebt, ne?
Auch das, ja, schön die Runde.
Dieses
Den Bogen geschlossen.
kleine High, das sich schon relativ gut anfühlt, um dann aber irgendwann ist das halt dann leider doch irgendwann Schluss. Und ja, entweder hast du Kater oder du hast Glück und hast keinen vielleicht, oder keine Ahnung, hast du irgendwas, hast dich daneben benommen, kannst dich vielleicht nicht mehr erinnern, wobei, dann reden wir schon vom viel zu viel Alkohol, glaube ich.
Sind wir jetzt wieder bei der Geburtstagsfeier?
Entschuldigung. Nee, also, aber wie gesagt, das ist halt genau dieses, ja, Unschuldige letzten Endes. Du sagst, er kriegt den Spagat relativ gut hin. Ja, klar. Und wie das, was ich eingangs auch gesagt habe, ne? Der Großteil der Bevölkerung kriegt den Spagat auch gut hin mit so einer frei verfügbaren Droge. Aber es gibt halt nun mal Ausreißer. Und dann ist halt die Frage, das ist ja das, was der Film so, glaube ich, auch dann so ein bisschen stellt, ist das okay? Ist das gesellschaftlich in Ordnung so? Oder
Ja.
sollte man da irgendwie vielleicht ein bisschen strenger mit umgehen? Oder noch lockerer? Weiß ich nicht. Naja.
Ja, klar. Es gibt da wahrscheinlich nicht die Antwort unbedingt darauf. Und Antworten und Fragen, ich gucke gerade über meine Liste, habe ich, glaube ich, sonst auch weiter keine mehr. Dann würde ich fast mir die Frage stellen, auch an dich gerichtet, hast du das Ganze nochmal als Fazit verpackt?
Als Fazit.
Oder kannst du another round in ein Fazit pressen?
Kann ich. Erstmal vorneweg, was hat mich überhaupt da an dem Film gelockt, mal von den Namen, die involviert sind, am Kreativteam abgesehen, ist eigentlich, dass es eine super interessante Prämisse ist. Wirklich zu sagen, dieser wissenschaftliche Ansatz zu sagen, wie funktioniert dein Leben, wenn du so einen Tick einen sitzen hast? Ist es geil oder ist es besser? Und der Film versucht ja auch wirklich eine Weile dann diesen wissenschaftlichen Anspruch zu fahren.
Ja.
Deswegen ist es gut, wenn du da Lehrer hast, die sich da bemühen. Und diese Lehrer, dieses Cast, super sympathisch, angeführt von Mads Mikkelsen, der halt brachiale Szenen liefert. Also du hast einfach ein tolles Cast, die wunderbar zusammenkommen in ein schönes Drehbuch, mit einer unterm Strich tollen Regie. Das ist insgesamt, wie gesagt, überraschend unterhaltsam macht, wenn du sagst, der Inhalt ist, ich gucke vier Leute, Männern, fortgeschrittenen Alters, potenziell einer Midlife-Crisis zu, wie sie sich eigentlich den ganzen Film volllaufen lassen. Mhm. Wer hätte gedacht, dass man daraus so einen unglaublich interessanten Film stricken kann?
Ja.
Und er glänzt, und das hast du ja schon ein bisschen angeteasert, mit diesem wertungsfrei, mit einem durchaus kontroversen Ende auch, muss man sagen, das mich auf jeden Fall erfolgreich zum Nachdenken angeregt hat, weil es eben nicht die Message einfach pauschal in dein Gesicht schiebt und sagt, hier, kümmere dich bitte. oder mir eingeblendet wird, wie viele tausend Alkoholopfer es gibt in Dänemark jedes Jahr und so ein Kram.
Das hätte
im
auch
Gegenteil,
kommen können, stimmt, ja.
Und deswegen unterm Strich, und du hast ja auch gesagt, Genre-Mix sind wir sowieso happy, eine uneingeschränkte Schauempfehlung für alle, die es noch nicht hingekriegt haben, da am 22. Juli wirklich aktiv auf die Suche zu gehen nach diesem Film.
Und sich die Karten zu sichern, vorab.
Bitte.
Hast du schon deine Sternebewertung oder soll ich kurz nachschieben?
Schieb vielleicht erstmal nach und dann vergleichen wir hier mal die Zettel.
Okay.
Die Notizen.
Ja, Another Round ist eine Auseinandersetzung mit dem Thema Alkohol. Ich glaube, wir haben es jetzt schon mehrmals beleuchtet. Und es geht vor allem darum, welchen Einfluss dieser auf das menschliche Handeln haben kann und so ambivalent, also so gut und so schlecht diese flüssige Droge, ne, Einfluss auf die Charaktere nimmt, so homogen, finde ich, verläuft der Film seicht schwankend zwischen Komödie und Tragödie. Handwerklich unaufgeregt, solide gemacht, angenehm zurückhaltend umgesetzt insgesamt. Dadurch weiß ich aber oft leider nicht, ob man auch eine Erkenntnis jetzt aus dieser Erzählung mitnehmen soll oder auch überhaupt für sich gewinnen kann. Und so Rausch, das muss ich leider so sagen, sprichwörtlich das Ergebnis sehr unterhaltend, aber auch ja sehr seicht an einem vorbei.
Mhm. Dann sag mal deine Sterne, damit ich das dann im Zweifel noch ein bisschen abgefangen kriege.
Ich würde...
Gibst du 4?
Knapp. Ich hätte 3,5 gegeben. 3 hätte ich zu wenig gefunden und 4 denke ich aber so,
Okay, na wenn du 3,5 gibst, ich wollte ihm 4,5 geben, dann wären wir ja in der Summe bei 4.
Ja, unserem Standard.
Damit könnte ich hervorragend leben. Tatsächlich. Wer sich erinnert, ich habe ihn ja schon rechtzeitig gesehen, da war ja mein Top 10 auf Platz 3 aus 2020.
Boah, das ist so lange her. Das weiß ich, das interessiert mich dein Geschäft.
Ja, es war, hey. Ich habe getrunken, Freundchen. Überleg dir gut, was du jetzt hier für Beef vom Zaun brichst. Nee, es war Gentleman auf 1, Dark Waters auf 2.
Ach, stimmt.
Another Round auf Platz 3.
Das war hier also der earlyste Early Bird seit langem.
Ich hab's gesagt.
Damals.
So, und jetzt sind wir hier und geben 4 von 5 in der Summe. Verstehst du? So sieht's nämlich aus.
Roadtrip nach Dänemark, ja.
Ja, alles das.
Dann landen wir auf einer 4, Alex. Du hast gesagt, trotzdem uneingeschränkte Guck- bzw. Schauempfehlung. Von daher, ich denke, das kann man so stehen lassen, ja? Und damit sind wir dann quasi am Ende.
Ja, erzähl mal. Die Flasche ist auch verdächtig leer bei mir.
Du hast es gerade gesagt, ne? Ja, ich habe jetzt hier noch den letzten Sip quasi, aber den mache ich ja quasi schön, wenn die Musik gleich startet. Zische stehen noch hinter die Binde. Was ich sagen wollte, mich würde es natürlich und dich wahrscheinlich auch interessieren, wer jetzt in der Tat vielleicht schon die Kinotickets irgendwo vorreserviert hat, schreibt uns gerne, was ihr davon haltet, ob ihr den sehen wollt, ob ihr den schon gesehen habt. Redet mit uns in Kontakt, zum Beispiel in den sozialen Medien, auf Twitter, Instagram, Twitter, Instagram und oder Facebook. Unter unserem Namen findet ihr uns, der da lautet.
NSRT-Podcast.
Hat schon gelauert. Benutzt auch den gleichnamigen Hashtag.
NSRT-Podcast.
Wie immer sage ich, das ist einfach, das kann sich jeder merken, der auch schon den einen oder anderen im Kopf hat. Und wie immer gilt auch, gerne 5 Sterne iTunes-Rezension schreiben. Auch da freuen wir uns natürlich immer wieder gerne.
Dem habe ich fast nichts hinzuzufügen.
Fast nichts, hat er gesagt.
Fast nichts, genau. Nee, den hinzuzufügen habe ich nur. Vielen Dank, Ronny. Hat großen Spaß gemacht, wie immer. Nutzt die Gelegenheit, um mir die Sud noch aus dem Glas zu
wischen. Ist die schon raus? Ich habe schon die Musik gleich im Ohr. Muss ich übereilen.
Und genau, vielen Dank an alle da draußen fürs Zuhören. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Wir müssen gucken, wann genau das sein wird, weil es sind vielleicht schon wieder Sommerferien. Und
oh mein Gott. Prost und ciao, ciao.
Genau. Bis dann. Tschüss. This conversation can serve no purpose anymore.
goodbye.